Wenn ich davon ausgehe, dass ich gehackt werde, dann sollte ich das annehmen und mir überlegen, wie muss ich denn mein Unternehmen, meine Architektur so schneiden, dass wenn der Sachbearbeiter PC gehackt wurde, nicht meine Maschine stillsteht.
Herzlich willkommen zu Heart Attack, zu einer neuen Folge zum Thema Cybersecurity. Und ich habe hier Philipp Lorenzi bei mir. Er ist Bereichsleiter für Cybersecurity bei Mayborn Wolf. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, Philipp, du warst ja schon mal bei mir. Da haben wir in das Thema Cybersecurity hineingeschaut. Wir haben gesehen, es gibt nicht die hundertprozentige Sicherheit für Unternehmen. Eigentlich sind alle betroffen von dem Thema. Und wir haben ein bisschen auf die Hackergruppen geschaut, haben geguckt, wie gehen die so im Unternehmen vor und sind eigentlich ganz positiv aus der Folge rausgegangen, mit der Hoffnung, dass Unternehmen was dagegen machen können. Und das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Wer die erste Folge noch nicht gehört hat, ich glaube, den können wir beide nur ermutigen, diesen Podcast zu abonnieren und mit dem Netzwerk zu teilen.
Ja, und ich kann auch versprechen, es tut nicht weh.
Sehr gut, ja, das kann ich auch versprechen.
Ist ein ernstes Thema, aber man kann es auch mal mit Humor und Spannung betrachten.
Sehe ich genauso. Ich habe ein Zitat gefunden vom Ex-FBI-Chef Comey. Der hat gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Unternehmen. Die einen, die schon gehackt wurden, und die anderen, die es noch nicht wissen.
So ist es. Leider. Aber so ist es, ja. Da muss man schon ganz ehrlich sein. Man muss einfach damit rechnen, dass es passiert.
Das heißt, man kann nichts dagegen tun, aber wie kann man denn doch so ein Stück weit eine Basis an Sicherheit schaffen? Welche Aspekte würdest du da empfehlen?
Ja, also die Basissicherheit, da muss man sich jetzt erstmal die Frage stellen, was will ich denn eigentlich schützen? Weil ich glaube, die erste Erkenntnis ist wirklich das, was genau du gerade gesagt hast. Okay, ich kann mich nicht schützen, dass was passiert. Ich kann es nicht verhindern, es wird was passieren. Ja, das nehme ich jetzt einfach mal als gegeben an. Warum ist es so, dass es einfach passieren wird? Naja, weil absolute Sicherheit würde mich in meinem Handeln entweder total lähmen, also dieses klassische, ja cool, wenn ich nicht rausgehe, dann kann mir auch nichts passieren, ja.
Stimmt.
Oder es ist so unfassbar teuer, dass sich, wenn man es jetzt aus einer Geschäftssicht sieht, einfach nicht lohnt. Oder wo man sich fragt, ja, warum soll ich eigentlich was ausgeben? Das ist übrigens auch das Thema, was, wenn ich mit unseren Kunden rede, reden wir ganz viel nicht über Sicherheit, sondern wollen wir jetzt, müssen wir das jetzt wirklich machen? Ist es jetzt wichtiger als was anderes, ja? Und wenn man die Frage beantworten will, das ist nämlich der Kern, dann heißt es einfach, wenn ich mir überlege, was muss ich tun, wenn ich doch eh gehackt werde, ist, ich muss mir erstmal überlegen, womit verdiene ich mein Geld? Und was muss ich eigentlich schützen? Weil ich muss ja gar nicht alles machen, ja? Ich muss ja mein Zuhause auch nicht in einen Banktresor verwandeln, sondern ich muss mir anschauen, was sind die Bereiche, die ich genau schützen sollte in meinem Unternehmen? Und mich um die kümmern. Ja, was heißt jetzt kümmern? Erstmal vom Scope her, ich sollte nicht mehr Geld für die Absicherung ausgeben, als ich mit diesen Assets einnehme. Weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt als Unternehmen einen Betrag an Gewinn mache, wenn es gut läuft in einem Jahr mit einem Geschäftsbereich, und ich gebe das Doppelte für die Absicherung aus. Ja, das ist so, als würde ich das Lösegeld gleich vorher überweisen.
Also eine klassische Verhältnismäßigkeit.
Ja, genau. Also das steckt ganz vorne. Ja. Muss ich auf meinem Berufsstand mal diese Lanze brechen, weil viele hören es und denken, jetzt kommt wieder der mit der Kostenfalle. Nee, wenn man es richtig angeht, muss man sich genau darüber Gedanken machen. Ja. Dann muss ich mir eben anschauen, wir hatten ja auch schon mal über die Anatomie von so einem Angriff gesprochen, also dieses Ausspähen, Verbreiten, dann Schaden anrichten und so weiter. Dass man sich überlegt, okay, wenn ich davon ausgehe, dass ich gehackt werde, dann sollte ich das annehmen und mir überlegen, wie muss ich denn mein Unternehmen, meine Architektur so schneiden, dass wenn der Sachbearbeiter PC gehackt wurde, nicht meine Maschine stillsteht. Das heißt, es ist eine Architekturfrage, wo ein Ziel ist, das Verbreiten einer Infektion in meiner Umgebung zu verhindern. Und es ist häufig nicht so, dass ich dann ein wahnsinnig teures Security-Produkt kaufe, sondern nur Dinge, die ich ohnehin mache, anders mache. Das heißt, meine IT-Architektur ein bisschen anders schneide, damit es schwieriger ist, von A nach B zu kommen, ja, und es nur da einfach zu machen, wo es auch gewollt ist. Ja. Das ist schon mal das Erste. Und wichtig ist auch, dass das so geschnitten ist, dass das funktioniert, ohne dass ich aktiv tätig werde. Weil jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn ich mir erstmal meine Architektur angeschaut habe, dann sollte ich mir anschauen, wäre es nicht schön, wenn ich davon ausgehe, dass der Angreifer ein halbes Jahr bei mir im Unternehmen ist, bevor ich es merke, wenn ich Geld dafür ausgebe, um rauszufinden, dass irgendwas nicht normal ist.
Dass er überhaupt da ist.
Genau. Und Monitoring-Lösungen haben viele. Und jetzt ist die Frage, je nachdem, was angemessen ist, besorge ich mir eine dedizierte Cybersecurity-Monitoring-Lösung oder kann ich Dinge in meinem Monitoring so verändern, dass das, was ich eh schon habe, so verwendet wird, dass mir auffällt, wenn irgendwo eine Anomalie ist. Also werden irgendwie, gibt es seltsamen Traffic zwischen Systemen, die eigentlich sonst nicht miteinander reden.
Ja.
Ja, sowas. Das heißt, okay, ich habe Ausbreitung, die Wahrscheinlichkeit verhindert. Ich habe geschaut, ob ich mitbekomme, wenn was passiert. Ja. Und dann gibt es natürlich noch den Punkt, naja, es passiert. Das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen. Und hier ist ganz wichtig, Cybersecurity ist erstens ein Teamsport und zweitens auch nicht eine rein technische Angelegenheit. Weil klar ist, okay, wir nehmen mal die Ransomware-Attacke. Ja, ich brauche ein gutes Backup. Ich muss es wieder einspielen können. Ist klar. Daran scheitern übrigens die meisten schon. Die haben nämlich ein gutes Backup. Was wir häufig sehen, super Backup. Und dann stelle ich die Frage, ah, Mensch, wie sieht's denn eigentlich aus? Wann haben Sie denn das letzte Mal das Wiedereinspielen getestet? Ja,
passiert nicht.
Nee. Und ich sage auch mal so, ich war nicht immer auf der beratenden Seite in der Security, also ich war schon selber mal der Dumme. Ja, also wo man dann gemerkt hat, ups, Backup wieder da, aber funktioniert gar nicht, ja. Also es ist wie ein Feueralarm, den man regelmäßig testet. Niemand würde eine Schule bauen, Rauchmelder einbauen und Feuermelder einbauen und dann sagen, aber wisst ihr was, den Feueralarm, den üben wir nie. Ja. Und was muss ich denn machen, wenn ich angegriffen wurde? Das heißt, ich muss gucken, dass ich erstmal so schnell wie möglich die infizierten Bestandteile isoliere, nicht abschalten, sonst wird es für die Forensik, also Polizei und so weiter, echt blöd.
Ja.
Ja, aber isolieren, ja, vom Netz nehmen. Ja, dann muss ich gucken, der ganze Rest, von dem ich glaube, dass es infiziert ist, ist es wirklich so, dass es infiziert ist, ja?
Überprüfen.
Genau, überprüfen. Und parallel tickt aber auch die Uhr. Weil wenn ich gehackt wurde, personenbezogene Daten habe oder ähnliche Dinge, bin ich mitunter auch verpflichtet, Meldung zu machen, also an die Behörden, ich muss die Polizei anrufen, ich muss vielleicht mit meiner Presseabteilung
ja,
sprechen,
Fall, klar.
Mit der Öffentlichkeit sprechen, mit meinen Kunden sprechen und mitteilen, dass möglicherweise was passiert ist. Also erstens aus Reputationsgründen, zweitens, weil ich unter Umständen rechtlich dazu verpflichtet bin. Und optimalerweise sollte ich nicht, während alle kopflos rumlaufen, versuchen herauszufinden, wozu ich rechtlich verpflichtet bin. Ich sollte auch nicht in dem Moment mir überlegen, wo finde ich denn raus, welche Daten jetzt weg sein könnten.
Das heißt, einen Notfallplan aufstellen.
Einen ganz konkreten.
Für den Ernstfall, den man dann Schritt für Schritt abarbeiten
genau.
kann.
Genau. Mhm. Und da sollte man auch ein bisschen Energie investieren, ja, weil der soll einfach sein. Das ist so ein bisschen, wenn das Haus brennt, ist man nicht mehr ganz entspannt.
Ja,
kann ich mir vorstellen. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Also sowohl beratend als auch selber auf dem heißen Stuhl zu sitzen, das ist nicht so schön jetzt. Ja, und da ist es schön, wenn man weiß, alles ist doof, aber ich habe wenigstens meine 10-Punkte-Liste. Ja. Und es gibt auch ein paar Sachen, die sind so jetzt eher anekdotisch.
Erzähl mal.
Es lohnt sich auch Fachleute reinzuholen, weil das habe ich selber auch in dem Kontext erlebt. Wir haben mit dem Kunden gesprochen über die Notfallpläne. Und dann hat einer von meinen Kollegen, er saß ganz lang so da und wurde ganz still. Und ich frage, was ist denn jetzt? Und dann sagt er, ja, wie ist das eigentlich? Wir sprechen gerade um Ausfall von Arbeitsplätzen und Sie haben Ihren Notfallplan. Und der ist im Wiki abgelegt, da kommen sie doch gar nicht ran. Ja, und dann muss man sagen, ja klar, das Ding muss man auch ausdrucken und irgendwo hinlegen. Ja. Also das sind dann so diese Banalitäten, die einem nur klar werden, wenn man schon ein paar Mal im Problem drinsteckt. Ja.
Ihr denkt, euer Unternehmen kann Cybersecurity? Vielleicht solltet ihr dieses Gefühl noch einmal hinterfragen. Das könnt ihr jetzt mit der kostenlosen Checkliste der Meiborn-Wolf-Experten. Mit nur 10 Fragen findet ihr heraus, wo ihr gerade steht. Ladet sie euch jetzt kostenlos herunter. Den Link findet ihr in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn ich das mal zusammenfassen darf, es braucht einen strategischen Ansatz. Und das Technische oder die eingesetzten Tools ist die eine Seite, das andere ist aber wirklich eine Prozessfrage. Also welche Prozesse habe ich implementiert, sowohl beim Schutz, aber eben auch, wenn es dann wirklich zum Notfall kommt.
Genau. Und beim Schutz haben wir jetzt gar nicht so viel drüber geredet, weil ich denke, das ist das, was den Leuten intuitiv noch mit am klarsten ist. Ja, Schulungen, wie arbeiten die Leute? Dann so Sachen wie gute Spamfilter und so weiter oder eine gute Firewall, das ist so das, was klassisch allen klar ist. Diese Themen sind zwar intuitiv relativ gut verständlich. Der Fehler, der häufig gemacht wird, den wir auch erleben, ist, die Leute sagen, oh, jetzt habe ich ja mein Security-Projekt fertig. Ja, das heißt, ich brauche nicht nur Prozesse für den Ernstfall, sondern ich brauche Prozesse, die darauf abzielen, dass das, was ich entwickle in der Weiterentwicklung und im Alterungsprozess sicher bleibt. Ich muss sicherstellen, dass ich immer wieder das Paket aufschnüre und immer wieder reinschaue.
Klar, ist wie beim Feuermelder. Muss geguckt werden, funktioniert er überhaupt noch?
Ja, ich muss die Batterie wechseln. Ist aber noch ein bisschen komplexer, weil sich natürlich ein Software-System schneller weiterentwickelt als ein Feuermelder.
Ja.
Ja, und da ist es dann wirklich, da ist dann wirklich spannend. Also, das bringt mir nichts, wenn ich in meine jetzige Umgebung Sicherheitsmaßnahmen einbaue. Und jetzt kann jetzt jeder Hörer kann sich mal kurz in seine Alltagssituation versetzen und sich überlegen, die IT, mit der ich vor 8 Jahren gearbeitet habe, wie viel hat die mit der IT zu tun, mit der ich jetzt arbeite?
Wahrscheinlich, hoffentlich nicht mehr viel.
Genau. Und das ist nämlich der Punkt, wo man auch sagt, naja, neben Prozessen für den Notfall brauche ich Prozesse, die dafür sorgen, dass meine normale Entwicklung auf einem sicheren Weg stattfindet. Und dann kommen wir nochmal zur Gesetzgebung. Ich muss mich auch auditieren lassen. Das heißt, alles, was ich tue, muss auch dokumentiert sein.
Ja.
Ja, und auditierbar sein. Das ist klar, ja. Das ist sehr wichtig. Wenn ich jetzt noch auf einen Punkt mich reduzieren möchte, was die Maßnahmen angeht, ja. Man hört viel so Zero Trust, Identity and Access Management. Und dann könnte man sich fragen, hey, Identitäten, was hat denn das jetzt eigentlich mit Cybersecurity zu tun? Weil das ist wirklich ein Baustein, wo ich sage, dieses Thema zu adressieren ist essentiell für jeden,
ja,
der Security betreiben will. Es gibt jetzt, Vorsicht, jetzt wird es kurz ein bisschen lehrbuchmäßig, ja, es gibt die, CIA, das ist ein Geheimdienst, aber es ist auch, es sind 3 Schutzziele aus der Cybersecurity, ja, und da geht es um Confidentiality, also Vertraulichkeit, mhm, Integrität und Verfügbarkeit, also Availability, daher kommt das CIA. Und was steckt dahinter, wenn ich es mal in Laienworten sage, ja, ich versuche sicherzustellen, dass nur Personen, die etwas haben dürfen, es auch kriegen. Ist das mit der Vertraulichkeit, dann sage ich, nur Menschen dürfen etwas verändern, die es auch dürfen. Und Verfügbarkeit, jeder, der ein System braucht, muss es zu dem Zeitpunkt brauchen, wo es benötigt wird. Und überall steckt immer dieses drin, jeder der oder jeder die.
Ein Rechtemanagement.
Genau. Ich muss ja wissen, wer denn eigentlich darf. Ich muss wissen, wenn ich ein Unternehmen bin mit vielen, zum Beispiel IT-Dienstleistern im Haus, wenn die nach dem Projekt gehen, welche Rechte haben denn die eigentlich noch? Ja, wenn man sich das mal so überlegt, ich weiß vielleicht noch, ob der Kollege oder die Kollegin gekündigt haben, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wie viele von uns haben schon mal im beruflichen Kontext gearbeitet und hinterher gemerkt, dass sie noch irgendwelche Zugriffsdaten haben?
Ja, passiert mir ständig, um ehrlich zu sein. Gerade als externer Dienstleister ist man ja dann auch oft, wird man dann draufgeschalten und dann vergisst irgendjemand einen runterzuschalten.
Dann ist man im E-Mail-Verteiler noch drin, genau, und so weiter.
Ja,
und das ist eigentlich schon mal ein super Symptom, wo man sagen muss, oh. Weil, wie gesagt, wenn die Kollegen kündigen und gehen, in Rente gehen, da gibt es noch eine Feier, das kriegt man sogar mit.
Ja.
Und jetzt stellen wir uns aber die Situation vor, wo sich der Angreifer im System verbreitet hat. Diesen Kollegen oder diese Kollegin, die gab es nie. Da wurde ein Account erstellt im System, der Fake Zugriff Account auf irgendwas hat, den es nicht gibt. Oder ein technischer Account oder so.
Ja.
Das fällt niemandem auf. Und deswegen ist es so eine starke Basis, dass ich sage, es wird verdammt schwer abzusichern, wenn ein Unternehmen nicht im Griff hat, wer eigentlich auf was zugrifft und was man greift und was man eigentlich wirklich hat. Und das ist der Punkt. Also wenn man jetzt hört mal wieder so, ah, Security, jetzt redet da schon wieder einer von Zero Trust oder von Identity and Access Management, ja. Identity and Access Management ist nicht, ich habe ein Active Directory. Identity and Access Management heißt, ja klar, habe ich eine Single Sign-On-Lösung, aber es bedeutet, ich habe die Prozesse, wenn eine Person ins Unternehmen kommt, ein System hinzugefügt wird, dass die richtigen Rechte vergeben werden. Ich habe aber auch einen Prozess, der die Rechte wieder wegnimmt. Und ich habe einen Prozess, der überprüft, ob die Zugriffsrechte, die auf eine Ressource gerade existieren, überhaupt sinnvoll sind. Ja, oder ob da nicht Menschen oder Maschinen Dinge lesen können, die sie vielleicht gar nicht mehr lesen sollten.
Ja.
Das ist eben nicht nur Technik, auch Prozess.
Und wenn wir jetzt gerade von den Prozessen sprechen oder von diesem Setup, welche Stakeholder sind im Unternehmen typischerweise beteiligt, wenn es um das Thema geht? Mit wem sprecht ihr in euren Projekten?
Beteiligt kann man sagen, es sind eigentlich 3 Stakeholder-Gruppen. Ja, das eine ist klar, die lieben Damen und Herren von der Security-Abteilung, Compliance-Abteilung. Ich liebe sie. Manche Leute haben andere Gefühle, weil sie manchmal ein bisschen stören, aber es tun sie zurecht.
Sie sind sehr streng.
Genau, und die wollen uns was Gutes.
Ist ja auch was Gutes, genau.
Ja. Man muss aber auch wissen, deren Ziel ist eine nachvollziehbare Sicherheit. Das heißt, die haben einen großen Fokus auf Dokumentation und Auditierbarkeit. Das mag einen im Alltag ärgern, aber in Ernstfällen ist gut, wenn alles dokumentiert ist. Ja?
Ja.
Das ist schon gut so. Dann gibt's die Business-Seite. Weil ich muss mir überlegen, welche Prozesse muss ich schützen, wie viel Geld gebe ich aus. Weil wenn man es jetzt trocken betrachtet, ist Cybersecurity gar nicht so ein mystisches Wesen, sondern es ist einfach nur eine Disziplin des Risikomanagements.
Ja.
Für den geschäftlichen Entscheider ist, was kann mir passieren, wie viel kostet es, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie viel muss ich ausgeben, um das Risiko wie zu minimieren. Und dann gibt es noch die Gruppe, die von uns Security-Menschen leider immer schändlich vergessen wird, die mir aber ein Riesenanliegen sind. Ja. Und das ist die Anwender-Engineering-Gruppe, wo man sagt, ist ja schön, wenn ich sicher mache, aber am Ende müssen Menschen auch damit arbeiten können. Weil die beste Sicherheitslösung, die bringt mir nichts, wenn sie nicht benutzbar ist. Also der krasseste Fall, den ich mitbekommen habe, war eine Entwicklung, die in einem Umfeld hoher Sicherheit und Zertifizierungsansprüche arbeitet. Ja, die Entwicklungsumgebungen hatten, die 3 Jahre zertifiziert werden mussten. Und das war einfach so langsam, dass die sich dann vom Elektroladen von nebenan Laptops geholt haben, mit Google-Logins ihre Repositories verwaltet haben. Und wenn sie fertig waren mit dem Entwickeln, dann haben sie es auf ihre eigentlichen sicheren Geräte übertragen. Ja, super, total
sicher. War dann
auch
gar nicht mehr so sicher.
Ja, also die offiziellen Entwicklungsrechte waren total sicher, nur wurde auf denen halt nicht entwickelt. Oh.
Aber ja. Ich muss ehrlicherweise sagen, aus Mitarbeitersicht kann ich das auch ein bisschen verstehen. Weil man hat ja sein Ziel, man muss was entwickeln, man muss vorankommen. Und es funktioniert eigentlich mit dem Equipment nicht, was man vom Arbeitgeber bekommen hat. Also diesen Faktor Mensch mitzudenken, ist schon auch nochmal wichtig.
Ja, und es ist manchmal ein bisschen müßig zu sagen, Security kann auch was Schönes haben, ja. Aber manchmal ist es dann halt auch der Hebel, mit dem man die Dinge verbessern kann, die man schon lange mal verbessern wollte. Ja, also nicht umsonst. Ich meine, wir haben uns auch schon mal unterhalten, wo das Thema, oh, jetzt ändere ich mal wieder mein Passwort. Und mein Security-Gehirn war, ah ja, irgendwie gut, aber wäre es nicht viel schöner, wenn es kein Passwort bräuchte, weil ein Passwort schreibt man vielleicht auf ein Post-it oder man verwendet überall das Gleiche. Ja,
ganz typisch,
und,
ja.
Und ich kann ja auch ganz andere Merkmale verwenden, um eine Identifizierung sicherzustellen. Ja, das, da gibt es Mittel und Wege, die sind viel toller. Ja, ist einfach so.
Niemand ist vor Cyberangriffen sicher. Nein, auch euer Unternehmen nicht. Wie die Cyberkriminellen bei euch ihr Unwesen treiben können, was ihr dagegen tun könnt und wie ihr im Ernstfall zu reagieren habt, das könnt ihr jetzt im kostenlosen Whitepaper von Philipp Lorenzi nachlesen. Ladet es euch jetzt kostenlos herunter und den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Lesen! Schön, wir haben gesehen, es gibt Compliance, es gibt das Business, es gibt die Engineering-Abteilung und jetzt kann ich mir vorstellen, die drei sind sich immer nicht so ganz einig. Die haben ja auch unterschiedliche Perspektiven auf das ganze Thema. Was tun?
Das ist tatsächlich der Punkt, wo es sich lohnt, Fachleute zu holen, die sich darum kümmern. Weil man muss es alles immer abwägen, jeder hat seine eigenen Zwänge und jeder hat seine eigenen Erfahrungen. Das heißt, diese Gruppen sind sich von Natur aus mal nicht einig. Man muss da viel vermitteln. Das ist viel eine Change-Management-Frage. Und da lohnt es sich einfach, Leute dazu zu holen, deren Business Cybersecurity ist. Die einfach sagen können, okay, ich verstehe dein Anliegen. Schau mal, was der braucht. Und in Summe braucht ihr eigentlich diesen Mittelweg oder diese Lösung, um das irgendwie hinzukriegen. Und das ist dann auch eine Frage von Erfahrung. Was ich vorhin erwähnt habe mit dem, ach, das muss ausgedruckt sein. Ja, das ist total banal.
Da denkt man oft nicht dran. Aber eigentlich möchte man ja nichts mehr ausdrucken. Und jetzt muss man es halt doch machen.
Genau, ja. Oder auch ein Engineer, also von der Engineering-Abteilung höre ich dann häufig so, ja, aber so ist es nicht gedacht. Da denke ich, ja, das ist schön. Ja, und man muss halt auch manchmal einen Finger in die Wunde legen und so ein bisschen Bequemlichkeiten auflösen. Also es ist auch, die Rolle von uns Fachleuten ist dann häufig, alles mit viel Freundlichkeit und ich sage immer, jedes Problem braucht Liebe. Aber am Ende des Tages ist manchmal die größte Liebe, die man einem Problem geben kann, einen Finger in die Wunde reinzulegen und zu sagen, Mensch, das weißt du doch eigentlich selber, dass das ein Problem ist.
Sieht man aber manchmal selber nicht.
Ja, noch schlimmer ist, wenn ich vom Normalfall rede, würde ich sogar sagen, wenn ich so ausspreche, dass die meisten Leute sagen, ja, ich weiß. Aber so ist es und man braucht dann den Schubs von außen häufig einfach.
Schön. Ja, Philipp, vielen Dank, dass wir gemeinsam mit dir nochmal tiefer in das Thema Cybersecurity einsteigen durften, hin und wieder auch einen Blick werfen durften auf die Tools und auf die Mechanismen, die man anwenden kann, um im Unternehmen doch ein Stückchen Sicherheit zu schaffen. Wir haben aber auch gelernt, 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, das habe ich nämlich das letzte Mal vergessen, die ich eigentlich immer stelle, wenn ich meine Gäste hier habe. Dieser Podcast heißt ja Heart Attack. Und wenn ich dich jetzt frage, was löst bei dir Herzklopfen aus, Herzrasen vielleicht sogar, wenn du an das Thema Cybersecurity denkst?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es ein bisschen gemein, weil...
Die Frage, oder?
Nein, das, was ich jetzt gleich sagen werde.
Dann bin ich gespannt.
Das, was bei mir immer die große Freude hochjagt, ist der Moment, wo ich in ein neues Umfeld komme und merke, ach Mensch, wie kriege ich denn das kaputt? Es hat immer so eine Mischung.
Wenn du die Hacker-Perspektive
einnimmst. Ja, und das ist ja genau unser Job. Und das hat manchmal so ein Gefühl von, ich gucke jetzt einen lustigen James-Bond-Film und ich überlege mir jetzt mal, wie kriege ich denn das kaputt? Und ich muss mich dabei nicht schlecht fühlen, weil ich mache das, um jemandem zu helfen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz lustige Perspektive. Es ist immer abwechslungsreich, es wird nie langweilig.
Klingt aufregend, wie ein Hollywood-Film.
Ja.
Danke, dass du uns einen Einblick in deinen Job gegeben hast.